Alternative wäre ein Desaster. Die Alternative wären Neuwahlen. Und bei Neuwahlen kann ich dir genau sagen, wer davon profitiert. Das ist jetzt absehbar in den Umfragen. Wir hatten am Anfang der Woche eine Umfrage, da war die AfD auf 5% an die Union ran. Die Forsa-Umfrage von vor 2 Tagen sieht sie ja 4% an der CDU dran, 27 Union, 23 AfD. Was meinst du, was passiert, wenn das jetzt auseinanderfliegt? Wir haben Neuwahlen. Da kann es sein, dass die AfD als stärkste Partei aus Neuwahlen geht. Und das will ja hoffentlich niemand der Beteiligten, die jetzt gerade hier um eine Koalition ringen. Also das haben die Finanzminister der Bundesrepublik immer geschafft, mit ihrem Adressbuch sich den Ruhestand zu vergolden. Also Peer Steinbrück beispielsweise, der gibt so im Schnitt Vorträge, keine Ahnung, für 30.000, 40.000 Euro, hat davon schon Hunderte gegeben. Also das ist sehr lukrativ, allein durch Reden Aufmerksamkeit zu erregen und Geld zu verdienen. So ein Christian Lindner, der ist ja noch nicht mal 50, ja, hat so große Regierungserfahrung, internationale Kontakte, der ist natürlich für so einen Lobby-Vorstandsposten, Political Affairs in internationalen Großkonzernen jederzeit erste Wahl.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Auch diese Woche liefert uns die Lage in Berlin wieder mehr als genug Material. Herzlich willkommen an diesem Sonnabend. Heute ist der 22. März. Lassen Sie uns gleich mal einsteigen. In Berlin wartet mein Kollege Jörg Quos aus der Funke Zentralredaktion darauf, dass er loslegen kann. Jörg kennt die Berliner Politik wie kaum ein anderer und deshalb holen wir ihn jetzt dazu. Guten Morgen Jörg, schön, dass du dabei bist.
Ja, schönen guten Morgen Marcel nach Hamburg.
Lass uns mal mit einem Thema anfangen, bei dem sich eine Reihe von Menschen in den letzten Tagen hochgefahren haben. Aber vielleicht sagst du ja, Kinder ist gar kein Aufreger. Bist du bereit, Jörg?
Ich bin bereit.
Ich zitiere mal. Ich bin auch mal gestolpert, um es dann mit doppelter Kraft besser zu machen, weil mir unser Land mitten in Europa und unsere Partei so sehr am Herzen liegt. Nach wem klingt diese, ich sag mal, Politiklyrik?
Es erwischte mich auf dem linken Fuß. Helmut Kohl?
Fast. Da muss ich jetzt doppelt lachen. Annalena Baerbock. Ich sag noch ein Zitat aus ihrem Schreiben an die Partei und dann wird, glaube ich, das Licht auch ein bisschen nach Berlin scheinen, um das aufzuhellen sozusagen, diese Frage. Diese intensiven Jahre hatten auch einen privaten Preis. Daher habe ich mich aus persönlichen Gründen entschieden, erst einmal einen Schritt aus dem grellen Scheinwerferlicht zu machen und mich für kein führendes Amt in der Bundestagsfraktion zu bewerben. Ich wollte nach Jahren auf Highspeed ein paar Tage nachdenken, welche Konsequenzen das für meine Familie haben würde. Habe ich da irgendwas übersehen in Ihrer Erklärung? Ich finde, Frau Baerbock hat nicht gesagt, dass sie in Zukunft auf keinen Fall ein großes Amt übernehmen möchte. Oder eigentlich hat sie es geschickt formuliert.
Ja, sie hat sich eingelassen, diese Teile der Zitate waren mir wiederum bekannt, sie hat sich eingelassen, nachdem irgendwie klar war, dass es mit dem Fraktionsvorsitz nichts wird. Und da sie sich nicht einfach in der letzten Reihe irgendwo hinsetzen wollte, hat sie dafür eine öffentliche Erklärung gefunden, so, um auch ihr Bild in der Öffentlichkeit entsprechend zu präsentieren. Und das ist ja auch ein nachvollziehbarer Grund zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das grelle Scheinwerferlicht. Nur kam dann halt offensichtlich kurz danach die Möglichkeit, in New York einen Spitzenposten zu bekommen. Und deswegen gibt es da so ein Gap jetzt zwischen dieser Aussage und dem, was jetzt auf sie zukommt, nämlich noch grelleres Scheinwerferlicht auf der Weltbühne als Generalsekretärin, als Präsidentin der UN-Generalversammlung. Und New York ist jetzt auch nicht gerade der Ort jetzt nah an der Familie, wobei man hört, dass sie ihre beiden Töchter mitnehmen will, was natürlich völlig in Ordnung ist. Ja, die Erklärungen passen überhaupt nicht zusammen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in diesen Wochen Erklärungen hören, die nicht zusammenpassen. Also von daher ist das jetzt eine Konstante und betrifft in dem Fall Annalena Baerbock. Ich glaube, der große Unmut entzündet sich darüber, dass einfach jetzt über eine Frau hinweggegangen wird, sehr sportlich, die sich schon sehr intensiv auf dieses Amt vorbereitet hat, ganz viel Vorarbeit geleistet hat und in den diplomatischen Kreisen als die beste deutsche Diplomatin gilt. Und die ist halt jetzt mal eben beiseite geräumt worden. Jetzt kann man sagen, naja, Männer machen sowas auch gerne, da wird ja keiner drüber reden. Völlig richtig, aber trotzdem, wenn man wie Annalena Baerbock einen besonderen feministischen Aspekt und einen sehr moralischen Aspekt immer auf seine eigene Arbeit drüber legt sozusagen, dann muss man sich halt auch in dem Kontext Fragen gefallen lassen. Und diese Fragen werden gestellt. Und was viele so besonders irritiert, ist eher die Art und Weise, wie das Ganze über die Bühne gegangen ist. Also, dass beispielsweise, jedenfalls stand gestern, Annalena Baerbock mit der Diplomatin selbst überhaupt nicht gesprochen hat. Ja, sondern das wurde der wirklich erfahrenen und verdienten Diplomatin übermittelt, diese Entscheidung. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, also es wurde ja angekündigt, das Mandat wird niedergelegt jetzt im Juni. Da frage ich mich, ich bin im Potsdam-Mittelmark-Wahlkreis selbst hier gemeldet und Annalena Baerbock war meine Kandidatin, ja, und die hat 40.000 Stimmen, Erststimmen bekommen. Es sind ja Menschen, die von ihr erwartet haben, dass sie sich auch um ihren Wahlkreis kümmert, und der ist jetzt einfach mal an den Nagel gehängt, weg. Und wenn ich mich darüber informieren will, was ist denn jetzt, und gehe auf die Webseite der Grünen in Brandenburg, da finde ich nichts, null, nada. Jedenfalls nicht hier beim Kreisverband dieses Wahlkreises, wo also die Kandidatin vielleicht mal sagen sollte, warum sie das macht, sondern da gibt es noch schöne Berichte über den letzten Besuch auf einem Obsthof in Havel, in Werder an der Havel. Also die ganze Kommunikation ist ziemlich verunglückt, und das muss ich Annalena Baerbock, das hat sie verbockt.
Nun müssen wir ja mal ausdrücklich darauf hinweisen, ich glaube, das hat jeder gemerkt, aber ich spreche es einfach mal aus. Zwei Männer reden über eine Frau. Das ist natürlich per se vielleicht etwas schwierig, vielleicht aber auch ein Vorteil, weil wir es ein bisschen von außen mehr betrachten. Also ich sag mal, was ich verstehen kann, in diesem Job wird sie ihre Kinder öfter sehen. Sie muss nicht mehr so viel reisen. Also da kann man schon mal einen Haken dran machen. Ihre Ehe ist eh gescheitert. Deswegen zu sagen, ich trete jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Flucht an nach New York, und ich sag mal ganz ehrlich, wer will nicht in New York leben? Also das ist schon eine tolle Stadt, und das kann man sich ja möglicherweise dann auch mit diesem Job leisten. Was mich noch ein bisschen eher stört als diese Frage, ob sie sich jetzt als Frau, die ein feministisches Weltbild propagiert, ob sie sich da richtig verhalten hat. Da wird einer zukünftigen Ex-Ministerin einfach irgendwie scheinbar ein hochdotierter Job zugeschoben, und das scheinbar auch noch im Rahmen eines großen Pakets zwischen Merz und den Grünen. Das finde ich dann wiederum wieder so typisch Politik, um so die Volkesstimme hier zu vertreten.
Ja, natürlich, wenn da viele Klischees erfüllt. Da hast du recht, ob das so hochdotiert ist, das wissen wir alle gar nicht. Das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Das ist ein Deal.
Naja, sonst kannst du in New York nicht leben.
Das ist wahr. Aber es gibt ja auch noch viele schöne Extras wie Dienstwohnungen. Weißt du? Also solche Posten sind ja eigentlich sehr gut ausgestattet. Offensichtlich gab es diesen Deal, denn sonst hätte ja irgendjemand in der Union jetzt mal gemuckt. Ich meine, Kritik an den Grünen gab es ja immer ziemlich schnell aus der Hüfte geschossen. Und jetzt hört man gar nichts, seitdem wir von dieser Entscheidung von Annalena Baerbock wissen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es quasi abgesprochen war, vielleicht sogar im Rahmen dieses Pakets Zustimmung der Grünen einzukaufen. Wir winken noch Baerbock nach New York durch. Die Aufregung wird sich schnell legen, und am Ende ist dieser Posten ja auch gar nicht so super bedeutend. Kein Mensch weiß mehr, wann der letzte Deutsche da im Amt war, Rüdiger von Wechmar 1980. Ja, das war der Bundesrepublikanische. Ja. Es gab natürlich noch einen DDR-Vertreter 1987, aber das ist jetzt auch kein so wahnsinnig herausragender Posten. Ich glaube, es ist eine Basis, der geht ja auch nur ein Jahr. Das ist also eine sehr kurze Amtszeit. Das ist die Basis. In diesem Jahr wird Annalena Baerbock versuchen, auf der internationalen Bühne einen Anschlussjob zu finden. Ja. Und das ist natürlich mit so viel Renommee, den Vereinten Nationen im Kreuz. Da kann man von großen internationalen Konzernen bis hin zu Lobbyarbeit für Regierungen alles Mögliche machen.
Und auf einen Punkt darf ich noch hinweisen, Jörg, das habe ich zumindest der Webseite der UN entnommen. Sie ist keine Angestellte der UN. Das Gehalt wird von dem Land bezahlt, welches sie nominiert hat, sprich Deutschland. Und übrigens auch wir, in Anführungszeichen, jetzt mache ich es ganz platt, der Steuerzahler bezahlt ihre Unterkunft in New York. Das geht alles aus Deutschland. Von Deutschland kommt das Geld. Und von daher sage ich mal, ist das zumindest, um da einen Strich drunter zu ziehen, Jörg, ich würde es, also weil du auch auf die Kommunikation hingewiesen hast, ich würde sagen, unglücklich, darf man das so sagen, ohne jetzt gleich draufzuhauen?
Ja, das ist unglücklich, das kann man sicher sagen. Und jetzt muss ich halt was draus machen. Ja. Also das ist ja.
Das ist ein Sprungbrett auf jeden Fall.
Wir leben ja in wahnsinnigen Zeiten und vielleicht ist jetzt diese Phase in der UN-Generalversammlung besonders wichtig. Sie wird für wenige Sitzungen da quasi im Zentrum des Geschehens sein und diese Veranstaltung und die Sitzung leiten. Ich wünsche viel Glück dabei. Wir haben große Probleme auf der Welt. Also dieses Thema wird jetzt irgendwann abklingen. Ja. So sehe ich das auch. Aber es war nicht glücklich.
Kommen wir mal auf den letzten Dienstag zu sprechen, die Abstimmung im Bundestag. Deine Meinung, ist das jetzt der große Wurf? Was gefällt dir an dem beschlossenen Paket und wo sagst du, Leute, so geht's nicht?
Also mir gefällt erstmal, dass die politische Mitte in Deutschland gezeigt hat, wir können zusammen. Ja, das in anderen Ländern haben wir gesehen, dass diese Mitte zerfallen ist und bei uns steht diese Mitte. So, das ist jetzt mal das Ganze, was oben drüber steht über dem Ganzen. Und jetzt gucken wir uns die Details an, dass die Bundeswehr, dass unsere Verteidigung mehr Geld braucht, das war, glaube ich, allen klar. Und das waren ja irre Fantasien, dass man das alles irgendwie aus diesem engen Haushalt bezahlen kann. Da ist Realität eingekehrt, Haken dran ist in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu diesem 500 Milliarden Sondervermögen, Infrastruktur, wo jetzt jeder rein interpretiert, was er drin haben will und was er drin sehen will. Und darin sehe ich eigentlich das größte Problem. Ja, da ist jetzt einfach eine Riesenkiste Geld hingestellt worden, die alle Probleme, die man irgendwie miteinander hat, übertünchen soll. Jeder durfte da mal reingreifen. Erst sollten die Grünen noch 50 Milliarden rausbekommen. Dann wurden es halt zack 100 Milliarden über Nacht, um die ruhig zu stellen. Die SPD wird ruhig gestellt in der Union. Dann kriegt der Markus Söder kriegt seine Mütterrente. Also da ist jetzt so eine große Schatztruhe mit unserer Kohle hingestellt worden, die diese Probleme lösen soll. Und das nimmt natürlich den großen Druck, den wir eigentlich bräuchten, von Reformen weg. Ja? Reformen werden dann am entschlossensten umgesetzt und beschlossen, wenn der Druck riesig ist. Ja? Und wenn es einfach ohne das nicht mehr geht. Aber wenn man sich jetzt einfach so viel Geld beiseite schafft, dann ist dieser, fürchte ich, ist dieser Druck auf die Reformen nicht groß genug. Und deswegen kann man Friedrich Merz nur raten, da hart dran zu bleiben. Vor allem Carsten Lindemann, sein Generalsekretär, ist da ja ein ganz entschiedener Treiber bei dem Thema Reform. Und jetzt muss Merz liefern. Also er hat ja schon wirklich abenteuerliche Wolken hingelegt, die wir erlebt haben. Und da sind noch ein paar weitere zu erwarten, fürchte ich. Aber bei den Reformen, da versteht niemand einen Spaß, vor allem nicht in der Wirtschaft. Die Truppen hinter Merz sind schon sehr misstrauisch geworden. Ja. Also wenn man in die Wirtschaft blickt und so hört, was da die letzten Tage und Wochen an Reaktionen auf eine konservativ geführte Regierung mutmaßlich kam, das war nicht besonders gut. Und wenn man auch sieht, neues Politbarometer, 3/4 der Deutschen halten es für richtig, da hier von einer Wählertäuschung zu sprechen. Also da hat Friedrich Merz jetzt ein Problem und er muss er unbedingt liefern.
Um das mal zu unterstützen mit den Reformen, würde ich dir gerne einen O-Ton vorspielen, einen Ausschnitt von Steffen Kampeter, dem Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Er war beim Podcast Table Today zu Gast.
Jetzt haben Sie groß gedacht bei Schulden, jetzt müssen Sie groß denken bei Reformen. Sonst wird diese Koalition, die rechnerisch ja eine kleine ist, auch keine große bei den Inhalten werden. Und da haben wir als Wirtschaft hohe Erwartungen auf große Hoffnung an das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Das Sondierungsergebnis war groß in den Schulden, klein in den Reformen. Die Koalitionsverhandlungen müssen groß in den Reformen sein.
Ja, also ihr beide scheint euch abgesprochen zu haben. Der unterstützt genau das, was du eben gesagt hast. Und vielleicht, Jörg, ist das auch ein bisschen naiv jetzt von mir? Möglicherweise bin ich da zu gut, glaube ich, wie ich an sowas privat drangehen würde. Ich finde das mit den Reformen natürlich ultimativ wichtig. Das kommt am Ende ja dabei raus. Aber müsste man nicht erstmal mit dem Sparen anfangen? Oder sagst du, naja, das ist den unfassbar schwierigen Zeiten geschuldet und es geht nur in der bekannten Reihenfolge, wenn man sich in dieser Konstellation einigen will, die ja durchaus schwierig ist, gar keine Frage, dass man erst das große Ganze klarziehen muss und jetzt geht man in den Koalitionsverhandlungen in die Details und ja, wir werden auch sparen. Ich kann das nicht beurteilen.
Sparen und Reformen lässt sich ja auch nicht trennen. Reformen sind ja auch dazu da, Mittel freizusetzen für die wirklich wichtigen Sachen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man jetzt beim Thema Bürgergeld eine Reform hinbekommt und dass man bei der Bürokratie schlanker wird, dass die Staatsquote endlich sinkt. Ja, also das hat ganz viel mit Sparen zu tun. Ja, man muss sich einfach ein Korsett aufzwängen und dann wird auch gespart. Ja, ich meine, Gerhard Schröder hat die Agenda 2010 aufgesetzt, genau mit diesem Ziel, ja, das Land wieder zu fokussieren, Impulse, Wachstumsimpulse zu setzen, Mittel freizusetzen. Und es ist gelungen, ja. Da hat 16 Jahre Angela Merkel hat davon profitiert am Ende. So. Und das muss jetzt Friedrich Merz gelingen. Und wenn er es schlau macht, dann profitiert er davon und nicht die SPD oder die AfD vielleicht eines Tages. Mhm. Aber es muss jetzt passieren. Wenn diese Reformen nicht kommen und man sich einfach aus dieser großen Schatztruhe bedient, die man sich da jetzt hingestellt hat, dann wird dieses Projekt in 4 Jahren voll an die Wand knallen.
Was sind denn die größten Knackpunkte deiner Meinung nach? Ist das Bürokratie? Ich meine, Verteidigung haben Sie geklärt eigentlich, Infrastruktur vielleicht auch. Ist es das Thema Migration? Gibt es da die größten Fliehkräfte? Weil ich glaube, da steht Friedrich Merz, meine Einschätzung, vielleicht liege ich falsch, eigentlich am allermeisten unter Druck, weil er ja sich hingestellt hat und gesagt hat, vom ersten Tag an und mir ist es egal mit wem, ich ziehe das durch.
Ja, da sind wir mal wieder einer Meinung. Das wird der härteste Konfliktpunkt sein. Er hat sich da so hammerhart festgelegt, noch härter als bei der Schuldenbremse. Und das war auch schon hart, indem er sagt, also am ersten Tag meiner Kanzlerschaft wird an deutschen Grenzen zurückgewiesen, egal wer keine Papiere hat, zurück. Und das ist ja schon im Sondierungspapier abgeschwächt worden. Da stand dann drin, in Abstimmung mit unseren Nachbarstaaten, was ja schon ein ziemlicher Unterschied ist. Und jetzt wird dieses Wort in Abstimmung auch noch unterschiedlich interpretiert. In Abstimmung heißt für die SPD, wenn die zustimmen. Und in Abstimmung heißt für die CDU, wir sagen es denen und es ist uns egal, ob sie es doof finden. Ja. Und da haben wir noch so eine Deutungslücke. Ja. Und ich sehe den Tag kommen, diesen ersten Tag der Kanzlerschaft, Friedrich Merz, und nichts passiert. Ja. Und dann hat Merz ein Problem. Und deswegen muss er dieses Thema jetzt in den Koalitionsgesprächen so abräumen, dass er am Ende da nicht beschädigt dasteht.
Würdest du sagen, wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt, wir haben gesehen, was in Österreich passiert ist, da gab es zwar nochmal einen Turnaround wieder, ja, das stimmt, aber könnte es auch sein, dass diese Koalition platzt, bevor sie überhaupt mit dem Regieren angefangen hat?
Also dieses Restrisiko gibt es immer. Das hat sogar der SPD-Generalsekretär wortwörtlich so gesagt, auch in einem Podcast, ich glaube mit Pioneer. Auch Linnemann hat in einer der zahlreichen Talkshows gesagt, er hofft, dass diese Koalition zustande kommt. Also es gibt ein Restrisiko. Aber ich baue doch sehr auf die Vernunft aller Beteiligten. Denn die Alternative wäre ein Desaster. Die Alternative wären Neuwahlen. Und bei Neuwahlen kann ich dir genau sagen, wer davon profitiert. Das ist jetzt absehbar in den Umfragen. Wir hatten am Anfang der Woche eine Umfrage, da war die AfD auf 5% an die Union ran. Die Forsa-Umfrage von vor 2 Tagen sieht sie ja 4% an der CDU dran, 27 Union, 23 AfD. Was meinst du, was passiert, wenn das jetzt auseinanderfliegt? Wir haben Neuwahlen. Da kann es sein, dass die AfD als stärkste Partei aus Neuwahlen geht. Und das will ja hoffentlich niemand der Beteiligten, die jetzt gerade hier um eine Koalition ringen.
Ja, da schiebe ich mal was ein, was ich in den letzten Wochen jedes Mal meine Gesprächspartner gefragt habe hier im Podcast, weil ich immer denke, wie soll das eigentlich auf Dauer funktionieren? Also das hat jetzt nichts damit zu tun, wie mein Binnenverhältnis zur AfD ist. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das Land im Grunde geteilt ist, wir haben eine Situation, also wir machen uns immer so ein bisschen über den mittleren Westen in den USA lustig und dann fallen so Begriffe wie White Trash und dann sagen wir mal, ja, das sind die frustrierten jungen Männer ohne Jobs, die haben Trump gewählt. Ja, und das Land ist geteilt, Ost- und Westküste. Ne? Ich meine, das Szenario können wir auf Deutschland mittlerweile übertragen. Wir haben einen Strich mittendurch und rechts von diesem Strich ist alles blau. Diese Menschen werden doch auf Dauer auch gefrustet sein, wenn sie in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass ihre Überzeugung, ob wir die gut oder schlecht finden, nicht irgendwie sich wiederfinden. Also das macht die Fliehkräfte beim Thema Migration noch schlimmer. Aber hält man das auf Dauer durch, den einen Teil des Landes konsequent auszuschließen?
Da sind wir wieder einer Meinung, das sehe ich genauso wie du. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und es wird vor allem den Effekt haben, dass dieser Teil noch größer wird. Ja? Und deswegen ist es so frustrierend, so wenig Bemühung zu erkennen, das zu ändern. Ja? Also klar, man kann sich jetzt zusammentun, man kann dann irgendwann eine Koalition aus ganz vielen Verlierern bilden, aber am Ende kann es trotzdem nicht mehr reichen. Und das ist auf Dauer ist es keine, keine richtige politische Strategie. Und deswegen ist man gut beraten, wenn man jetzt versucht, die vernünftigen Kräfte, wenn es die gibt in der AfD, einigermaßen zu identifizieren. Man wird auch nicht lange es schaffen, dieses Bundestags-Vizepräsidentenamt dauerhaft der AfD vorzuenthalten. Da muss man sich auf eine Personalie irgendwann einigen und dann, ja, egal ob es einem gefällt oder nicht, so eine große Fraktion, die zweitgrößte Fraktion im Bundestag, die wird sich auch irgendwann im Bundestagspräsidium wiederfinden müssen. Also das ist, da bin ich bei dir, das ist keine tragfähige Taktik auf Dauer, das zu ignorieren. Muss man so zu formulieren. Ich will jetzt gar nicht wieder von der Brandmauer kommen, die ist schon stark bemüht. Aber das wird keine dauerhafte Strategie sein.
Wir haben uns am Anfang so ein bisschen über Annalena Baerbock gewundert. Jetzt wundere ich mich nochmal, mal sehen, ob du dich auch wunderst. Ralf Stegner, der Mann von der SPD, der ist für mich ja immer so der Inbegriff der guten Laune, in Anführungszeichen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wundert mich sehr, dass der Mann für die SPD immer noch so eine große Rolle spielen darf. Er ist bei den Koalitionsverhandlungen irgendwie in irgendwelchen Ausschüssen dabei. Er sitzt ständig bei Lanz. Aber wenn sich Saskia Esken im Spiel hält, warum nicht? Ist das nicht auch so ein Sinnbild dafür? Hat die SPD den Schuss jetzt mal gehört oder nicht?
Ja gut, Stegner steht halt für diesen sehr linken Flügel der SPD, der repräsentiert sein will und repräsentiert sein muss, so wie sich die SPD versteht. Der ist ja schon ziemlich lange anstrengend. Und bei Saskia Esken ist es ja auch nicht so einfach für die Partei, sie loszuwerden. Man kann ja nicht sagen, Saskia Esken nervt. Ja, das ist ja deutlich zu wenig, sondern es muss ja eine Begründung geben. Und wenn die Begründung lautet, im Parteivorstand muss man jetzt Konsequenzen für eine historische Wahlniederlage ziehen und noch mit einem personellen Neuanfang starten, dann kann Herr Klingbeil auch sein Ränzlein schnüren, weil er ist ja genauso verantwortlich für diese Wahlniederlage, diese historische, die SPD erlitten hat. Das heißt, solange da eine Doppelspitze ist und der Mann darf bleiben, ja, dann hat Frau Esken eigentlich ganz gute Karten, auch zu bleiben. Sie sollte vielleicht ein bisschen schlauer agieren und nicht in die Sonne fliegen, was wir heute Morgen gehört haben, und Urlaub machen. Weil, ich sag mal, wenn man an so einem dünnen Seil baumelt, sollte man jetzt nicht noch viel zappeln, ja, weil das wird gefährlich dann. Also sie sollte jetzt eigentlich da sein, sich einbringen und vielleicht auf Fernreisen jetzt gerade in dieser super heiklen Phase der Koalitionsverhandlung verzichten.
Ja, aber vielleicht ist das, also ich meine, wir müssen nochmal darauf hinweisen, Saskia Esken hat in ihrem Wahlkreis 12,9% geholt, Ralf Stegner im hohen Norden immerhin 25, also beides katastrophal. Das eine mehr katastrophal, das andere nur katastrophal. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht muss man das anders sehen, Jörg. Und also zumindest versuchen wir hier bei uns im Podcast auch immer nochmal von der anderen Seite es anzudenken, vielleicht muss man auch einfach sagen, Hochachtung, wie die beiden sich halten. Also ja, die Standhaftigkeit, ich weiß gar nicht, wie die das durchhalten. Oder blenden die alles aus?
Nein, die haben ja ihre eigene Peer Group, in der sie sich bewegen und in der sie auch die Unterstützung bekommen. Ja, es ist ja, da sehen wir so als Journalistenblase drauf. Mhm. Natürlich findet die Unterstützerinnen und Unterstützer ihrer Partei. Ich meine, Saskia Esken, kurz nach dieser Wahlkatastrophe hat sich sofort ein Cordon, ein Hilfskordon sozialdemokratischer Frauen um sie geschart, um die gestützt. Ja, also da erfahren beide schon auch Zuspruch aus ihrem Lager und das baut die auf und viel Feind, viel Ehre. Ein alter Satz gilt vielleicht auch bei der Linken der SPD.
Lass uns einmal Ralf Stegner aus dieser Woche hören. Nicht, weil es jetzt Ralf Stegner ist, sondern weil ich finde, er hat vielleicht eine interessante Antwort gegeben auf eine ganz bestimmte Frage.
Frau Stegner, warum vertrauen Sie Friedrich Merz?
Noch nicht so richtig.
Der entscheidet ja nicht allein darüber, ob Schwarz-Rot kommt, aber er hat ja einen ehrlichen Einblick in die Stimmungslage der SPD gegeben und das, was du vorhin gesagt hast zu den Koalitionsverhandlungen. Ist das einer der Gründe, warum das so ruckelt in einigen Dingen bei denen? Ist das immer noch das gestörte Verhältnis zu Friedrich Merz oder sagen die, diese Abstimmung im Bundestag mit der AfD, ja, das ist jetzt schon lange her, jetzt müssen wir mal nach vorne gucken. Jörg, dass ich das noch hinzufüge, habe ich immer das Gefühl, es ist so rückwärtsgewandt und man sagt nicht einmal, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich und jetzt machen wir es besser.
Ja, ich glaube schon, dass in der Person von Friedrich Merz Gründe liegen, warum sich da viele jetzt so schwer tun. Ja? Einmal diese Sprunghaftigkeit in seinen Ansagen. Zum anderen hadern natürlich ganz viele damit, dass da so so die so eine Atmosphäre der 90er wieder zurückkehrt in die Politik. Da sind halt alle, die Karawane ist halt weitergewandert und mit Friedrich Merz kommt ein Ton wieder in die Politik, der schon ein bisschen älter ist. Ja, so das duftet manchmal so ein bisschen nach geistig-moralischer Wende von Helmut Kohl und ja. Und auch so die Einlassung, ich meine, dass Friedrich Merz nicht so besonders beliebt ist bei Frauen, hat ja auch viel mit einigen ungeschickten Äußerungen zu tun von ihm. Und das festigt sich so ein Gesamtbild nach dem Motto, ach, er ist nicht der Richtige für so eine Nummer, aber es gibt halt keinen anderen. Ja. Und so sehen es im Übrigen die Wählerinnen und Wähler ja auch, wenn du auf die Werte guckst von Friedrich Merz, auf die persönlichen Beliebtheitswerte, was man ihm zutraut, die sind ja überhaupt nicht berauschend. So, also in der Person Merz liegen da schon ein paar Probleme, die auch diese Koalition hat und die, da liegt es jetzt an Friedrich Merz, das zu bereinigen.
Das wird sicherlich nicht einfach, aber auf der anderen Seite, er hat eine Chance. Ich meine, das ist die größte Chance seines Lebens.
Er hat eine historische Chance und das muss man auch mal sagen, alle kritisieren am Merz immer so rum. Das muss man erstmal bringen. Dreimal Sturmlauf auf Amt des Parteivorsitzenden. Ja, also wie viele Niederlagen hat der Mann sich auch eingefangen und ist immer wieder aufgestanden. Er hat sich von Angela Merkel abräumen lassen, ja. Und steht jetzt kurz davor, Bundeskanzler Deutschlands zu werden. Das ist schon eine herausragende Karriere, die ohne wirklich harte Nehmerqualitäten und ganz viel Durchhaltewillen von Friedrich Merz nicht so gekommen wäre. Und das sind ja auch Qualitäten, die man braucht für die Nummer eins. Deswegen glaube ich schon, dass Friedrich Merz absolut aus Kanzlerholz geschnitzt ist.
Ein anderer Verlierer, wir haben jetzt viel über Verlierer gesprochen, also Peskin und Stegner von der SPD, Frau Baerbock ja im Grunde auch mit ihrer Partei. Ein anderer Verlierer der Bundestagswahl, der ist jetzt tatsächlich weg, also so richtig weg, ich habe nichts anderes gehört. Am Dienstag hatte Christian Lindner seinen letzten Auftritt im Bundestag.
Sie hier vorne in der ersten Reihe, wer sind Sie und was haben Sie mit Friedrich Merz gemacht?
Also es bleibt schon hängen, guter Redner, er wird fehlen oder sagst du, naja, aber insgesamt die Opposition für die FDP beziehungsweise raus aus dem Bundestag, das ist schon gut so.
Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich finde, eine liberale Partei gehört in den Deutschen Bundestag. Ja? Jetzt mal unabhängig davon, ob Christian Lindner ihr Vorsitzender ist oder jemand anderes. Dieser liberale Gedanken, diese permanente Kritik an einem Staat, der sich immer mehr bedient an seinen Bürgern, dieser Freiheitsgedanke, die Frage, brauchen wir diese Kontrolle wirklich oder geht es nicht auch ohne diese Kontrolle? Diese permanente Frage hat die FDP immer gestellt und die wird uns fehlen. Ja, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir wieder eine liberale Partei im Bundestag haben. Christian Lindner, ja, er hat die Konsequenzen völlig zurechtgezogen. Er war lange Parteivorsitzender und hat die FDP von 14% auf 4,3 gebracht. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, und er hat einfach strategisch entscheidende Fehler gemacht. Er hätte damals in die Koalition eintreten sollen, die er abgelehnt hat. Ne, der berühmte Satz, lieber nicht regieren als falsch regieren. Da hätte er regieren sollen. Und diese Koalition, in die er jetzt auf der letzten Rille eingetreten ist, sozusagen, die war die falsche. So. Und dafür hat er jetzt die Konsequenzen gezogen und ist raus. Jetzt muss man mal gucken, wie es bei der FDP weitergeht. Hat ja Christian Dürr, ein Lindner-Mann, gesagt, ich mache das jetzt. Jetzt muss man gucken, ob das die richtige Strategie ist oder ob man einen völlig neuen Anfang hätte wagen müssen. Aber das werden die Liberalen unter sich ausmachen müssen. Personalpolitik ist da in den letzten Jahren nicht besonders glücklich gelaufen, finde ich.
Und Christian Lindner ist absolut so ein Kandidat für irgendeinen großen Posten in der Wirtschaft, oder? Deutschland, der wird doch was finden. Also dem müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen.
Also das haben die Finanzminister der Bundesrepublik immer geschafft, mit ihrem Adressbuch sich den Ruhestand zu vergolden. Also Peer Steinbrück beispielsweise, der gibt so im Schnitt Vorträge, keine Ahnung, für 30.000, 40.000 Euro, hat davon schon Hunderte gegeben. Also das ist sehr lukrativ, allein durch Reden Aufmerksamkeit zu erregen und Geld zu verdienen. So ein Christian Lindner, der ist ja noch nicht mal 50, ja, hat so große Regierungserfahrung, internationale Kontakte, der ist natürlich für so einen Lobbyvorstandsposten, Political Affairs in internationalen Großkonzernen jederzeit erste Wahl. Ich bin sicher, wir werden bald was von ihm hören und es wird spektakulär.
Zum Schluss, Jörg, wir kommen um eine Sache ja nicht drum rum. Wir müssen den Mann ansprechen, weil Der ist mittlerweile für praktisch jede Entscheidung, die in unserem Land getroffen wird, die Begründung, aber er ist eigentlich weit weg. Du weißt, wen ich meine, ne? Den Mann im Weißen Haus.
Donald Trump.
Ist das der gewünschte Ruck, den wir alle brauchten, der tritt in den Arsch? Oder machen wir es uns zu einfach, wenn wir den jetzt immer für alles herholen?
Ich meine, was da in Amerika passiert, ist wirklich atemberaubend und ich bin wirklich zutiefst erschüttert, wie weit es mit der amerikanischen Regierung gekommen ist. Aber wenn man jetzt es positiv sehen will und sich dazu zwingt, es positiv zu sehen, dann kann man schon sagen, dieser Schock, den Europa jetzt bekommen hat, huch, wir müssen uns selber verteidigen, der ist ganz heilsam. Ja? Vor dem Hintergrund eines aktuell laufenden Krieges natürlich sehr problematisch, aber dass es auf Dauer nicht so gehen kann, wir kriegen billiges russisches Gas und die teure Verteidigung bezahlen uns die Amis und wir verdienen uns dumm und dusselig, dass es auf Dauer nicht mehr so weitergehen konnte. Das musste eigentlich allen klar sein. Und jetzt ist Europa tatsächlich in der Situation, sich neu aufzustellen und sich zu organisieren, eine Verteidigung zu organisieren. Und das ist der heilsame Schock und das ist das Positive, das ich am Ende in diesem ganzen erratischen Wahnsinn, den wir im Augenblick erleben, sehe.
Und mal davon abgesehen, wie gesagt, auch einfach nochmal versuchen, auch wenn es vielleicht schwerfällt, ein bisschen den Blick in die andere Richtung zu wenden. Der hat ja immer geprahlt, wie schnell er den Ukraine-Krieg beendet. Und jetzt spricht er, wenn man es ganz böse sagt, mit Putin über irgendwelche Eishockeyspiele. Das klingt natürlich lächerlich, aber warum hat denn Europa das nicht versucht und eine Initiative ergriffen? Ich will ja jetzt nicht Sarah Wagenknecht als Kronzeugin anführen, aber immer nur über Trump herzuziehen, was die Ukraine angeht, ist das nicht auch ein bisschen unterkomplex? Und wir müssten eher mal sagen, Nein. Wo sind Macron, Scholz und Keir Starmer gewesen?
Das hat mich immer gestört, dass es quasi in Europa und auch in Deutschland der Frage, wie kann dieser Krieg ein Ende finden, immer nur einen Satz gab, wir brauchen mehr Waffen, 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 Waffen.
So. Weil der will ja nicht verhandeln. Stimmt vielleicht, aber trotzdem.
Wir haben Debatten in der eigenen Redaktion geführt. Jetzt, Leute, das kann doch nicht sein, dass immer nur mit diesem einen Satz die Debatte beendet wird. Und wenn du dich da positioniert hast, dann gab es immer einen drüber von allen außenpolitischen Experten, vom Chef der Sicherheitskonferenz bis hin, das war Wahnsinn, das kann nur so gehen. Und plötzlich stellen wir fest, es muss eine Verhandlungslösung geben. Und das hat Trump angestoßen und wir können uns alle nur wünschen, dass es da zu einer baldigen Waffenruhe kommt, zu der auch die Ukraine natürlich Ja sagen muss. Das geht nur mit Zelensky, das geht nur mit der ukrainischen Regierung. Aber dass wir einfach jahrelang zusehen, wie Hunderttausende von Soldaten sich da weiter in den Fleischwolf begeben, das konnte doch ernsthaft keine Strategie sein und das hast du völlig zu Recht gesagt, auch Versagen Europas, dass es keine wirklich kluge Initiative gab aus Europa. Ja, Franzosen haben was versucht, aber es ist nie was zustande gekommen und jetzt durch Trumps Auftreten und seine Ansage, ich werde diesen Krieg beenden, ist da jetzt Bewegung reingekommen und auch das war gut.
Ja, weil du es gerade ansprichst, Es spricht ja nichts, also das ist jetzt natürlich, ich meine, ich sitze hier im Trockenen, mir geht's gut, ich bin nicht gefährdet in keiner Form, wie nehme ich mir das eigentlich raus, sowas zu sagen, aber es spricht ja vom Prinzip, wenn ich jetzt mir das politische Geschehen angucke, ja nichts dagegen zu sagen, die Ukraine kriegt alle Waffen, die sie brauchen, wir wollen sie so stark, wie es nur irgendwie geht, machen, weil Putin muss einsehen, er kann sie nicht besiegen, weil wir wollen verhandeln und das stoßen wir parallel auch an, weil da spricht doch nichts dagegen, oder?
Ja, da spricht nichts dagegen. Allerdings hat Trump da sehr wenig Verhandlungsgeschick bewiesen. Also er spricht ja gerne in diesem Bild des Kartenspielers. You have no cards. Und, aber er hat seine besten Trümpfe, NATO-Mitgliedschaft und Herstellung der alten Grenzen. Das hätte er fordern können in Verhandlungen. Die hat er schon ausgespielt. Ja, diese hat er weggeworfen, diese Blätter. Ja. Und Putin hat sein komplettes Blatt noch. Ja, und kann jetzt zocken. Mit Trump. Also die Verhandlungsposition der Amerikaner ist gerade sehr, sehr ungünstig und ich bin sehr gespannt, was da jetzt, was da jetzt in Saudi-Arabien rausgeht. Also Trump hat es nicht besonders geschickt gemacht.
Jörg, das war wieder sehr spannend mit dir zu talken. Da bleibt so der eine oder andere Punkt bei mir hängen, über den ich auch nochmal nachdenke. Ich sag dir tausend Dank für deine Zeit und wünsche dir und allen Hörern schon mal ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Grüße nach Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.